Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und bei mir ist heute Morgen die Gender-Spezialexpertin von Superlevel, die Nina. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Nina, die sich, als ich ihr vorgeschlagen habe, sie möge doch ihr Buch gerne mal bei Insert Moin vorstellen, mit den Worten zurückgemeldet hat, ach, das kann sich doch eh keiner eurer Hörer leisten. Dann habe ich gesagt, Nina, du irrst, unsere Hörer sind allesamt im akademischen Milieu angesiedelt, außergewöhnlich gut verdienend und gerne bereit, für gute Bücher viel Geld auszugeben. Deswegen ist das der perfekte Ort, um dein Buch vorzustellen, nämlich Gender in Games, geschlechtsspezifische Rollenbilder in zeitgenössischen Action-Adventures. Das war eigentlich deine Abschlussarbeit, richtig?
Ganz genau, ja. Das war meine Bachelorarbeit. Also ich habe Design studiert, Kommunikationsdesign, um genau zu sein, und habe im vergangenen Jahr meinen Abschluss gemacht mit eben dieser Arbeit, die fast schon den gleichen Umfang hatte wie jetzt, aber ich habe sie dann nochmal überarbeitet.
In welchem Studiengang, beziehungsweise du hast gesagt Design, was ist das für ein Studiengang?
Inwiefern?
Also ich habe jetzt gedacht, das wäre irgendwie so sozialwissenschaftliches, irgendwie, was ich, Soziologie oder Psychologie oder so in die Richtung.
Nee, ich habe dieses wunderbar praktische, praxisbezogene Design studiert. Und habe mich aber letztendlich dann doch dafür entschieden, eine theoretische Arbeit zu schreiben. Also die Möglichkeit bestand bei uns gleichermaßen. Die meisten Leute haben dann doch eher sowas gemacht wie Bücher zu gestalten oder Schriften zu entwickeln. Aber eben weil ich im Studium fast nur praktisch gearbeitet habe, hat mich die theoretische Seite sehr interessiert. Und dann habe ich beschlossen, dieses Buch zu verfassen.
Okay, und was haben die Betreuer dazu gesagt? Also waren die da gleich Feuer und Flamme für das Thema? Also in doppelter Hinsicht, einerseits, dass du eine theoretische Arbeit gemacht hast und zweitens noch Games?
Schon in unterschiedlichen Hinsichten. Also ich habe mir natürlich meine Prüfer und Prüferinnen entsprechend ausgesucht. Also eine Professorin ist wirklich mit diesem Schwerpunkt Gender ausgestattet, war natürlich ganz angetan, als ich dann sagte, ich würde mich damit befassen wollen. Und mein Zweitprüfer, der übrigens euer Logo gestaltet hat, Max Fiedler, liebe Grüße also an dieser Stelle, wenn er das hören sollte, der war sehr interessiert daran, dass ich mich mit Videospielen befassen möchte. Und dementsprechend haben dann beide auch jeweils einen unterschiedlichen Schwerpunkt abgedeckt bei der Prüfung. Und was das Theoretische betraf, waren beide am Anfang ein bisschen argwöhnisch. Da hieß es natürlich schon, ich muss auch was Praktisches machen. Deswegen habe ich die Arbeit dann aber auch entsprechend durchdesignt. Also es waren nicht nur Ausdrucke, die ich da abgegeben habe, sondern ich habe tatsächlich ein Buch komplett durchgestaltet, das Layout gemacht, das Cover gemacht und alles andere.
Mhm. Der Begriff Gender fällt jetzt auch immer total oft, sowohl in der Diskussion über Spiele und als auch in der, ich kenne es ja selber aus dem Soziologiestudium, da hat man auch ständig irgendwelche Gender-Seminare oder Gender wird angesprochen. Warum ist das selbst im Deutschen irgendwie, dass man da immer Gender nimmt? Gibt's da keinen deutschen Begriff oder was?
Es gibt tatsächlich kein entsprechendes Äquivalent in der deutschen Sprache. Also diese Unterscheidung zwischen Sex und Gender findet im englischen Sprachraum statt. Und im Deutschen ist es halt immer das Geschlecht. Dann entweder das soziale oder das biologische Geschlecht. Aber innerhalb eines Wortes, innerhalb eines Begriffs gibt es diese Unterscheidung einfach nicht. Deswegen hat sich das auch hier etabliert.
Da musst du noch mal genau einklären, was der Unterschied jetzt zwischen Gender und Geschlecht ist.
Okay, also gut, wie gesagt, Geschlecht bezeichnet im Deutschen ja beides. Aber im Englischen ist die Differenzierung Gender und Sex. Und Sex ist das biologische Geschlecht, das man also festmacht anhand der körperlichen Merkmale, Geschlechtsmerkmale. Und Gender das soziale Geschlecht, also die kulturellen Zuweisungen, die auf dem biologischen Geschlecht aufbauen. Also Erziehungsfragen zum Beispiel, die geschlechtsspezifisch beantwortet werden. Was man von Mädchen und von Jungen erwartet.
Mhm. Und wie sind deine Prüfer dann irgendwie mit dem Thema Games umgegangen? Also du hast schon gesagt, deine eine Prüferin, die war sehr für Gender-Themen zu haben. Aber manchmal hat man ja immer so ein bisschen bei Prüfern das Problem, dass die bei Themen, mit denen sie sich so nicht so ganz auskennen, ich kenne das selber aus dem Studium, da sind die dann immer so ein bisschen, oh, ich weiß nicht, können sie nicht irgendwie das und das machen? So, weil das wurde schon seit 30 Jahren, wird immer dieses gleiche Thema wieder genommen als Abschlussarbeiten, quasi Rollenbilder bei Shakespeare analysieren, können sie nicht sowas machen, weil die oft ganz Angst haben, dass man quasi ihnen ihre eigenen Grenzen aufzeigt, beziehungsweise Grenzen ihres Wissens, wenn man sowas wie Games nimmt, weil sie sich halt einfach nicht mit Games auskennen. Hattest du dieses Problem, oder?
Nö, das Gefühl hatte ich gar nicht. Also sie war durchaus interessiert im Thema, hat sich ganz klar dazu positioniert, dass sie sich nicht auskennt, hat sich dann auch nicht zu dem inhaltlichen Teil geäußert, also nicht zu Spielen, zu den Inhaltsbeschreibungen, die ich gemacht habe, sondern sich klar verlagert auf diesen Geschlechterschwerpunkt. Und für die inhaltliche Kritik war dann eben mein Zweitprüfer zuständig, im Hinblick auf Videospiele.
Mhm. Dein Buch ist ja wirklich auch durchgegendert, genderneutralisiert quasi, weil es geht so weit, dass in dem Buch auch wirklich von Spielerinnen und Einwohnerinnen Deutschlands, also jeweils immer mit Spieler-Innen und Einwohnerinnen Deutschlands, wo ich jetzt sage, aber da mag man mir auch wieder den Chauvi vorwerfen, schöne Grüße an Jagoda an der Stelle, ist das, also wenn man sagt Spieler und Einwohner Deutschlands, das ist doch automatisch dann geschlechtsneutral. Also warum ist es dir wichtig oder war es deinen Prüfern wichtig, dass da Einwohnerinnen Deutschlands drin steht?
Es war uns beiden, also zumindest meiner Erstprüferin und mir wichtig, weil der Irrtum ist halt, dass es geschlechtsneutral sei. Es wird so wahrgenommen. Es ist aber nun mal de facto ein generisches Maskulinum. Also das hat sich verselbstständigt und verallgemeinert und wird dann auch auf alle Geschlechtergruppen angewandt. Aber eigentlich beschreibt es nun mal die männliche Form. Und mir war jetzt wichtig, das auszuweiten und alle Geschlechter einzubeziehen, um wirklich alle Leute anzusprechen. Weil mich stört es regelmäßig tatsächlich, wenn ich mit diesem generischen Maskulinum angesprochen werde und mich eigentlich nicht angesprochen fühle, weil ich halt nur mal eine Frau bin. Und es gibt aber darüber hinaus nun mal auch Leute, die fühlen sich weder männlich noch weiblich und dementsprechend gar nicht angesprochen davon. Und für die ist halt dieser Gender Gap, dieser Unterstrich da.
Ist das nicht immer tatsächlich so ein Scheinkrieg? Also, dass man einfach sagt, so nach dem Motto, es gibt doch echt wichtigere Probleme, wo man Frauen mehr helfen könnte, als dass man jetzt in einem Buch, also zum Thema Gleichberechtigung helfen könnte, als dass man jetzt in einem Buch Einwohnerinnen Deutschlands schreibt, weil die sich sonst nicht angesprochen fühlen würden.
Na, sicher gibt es noch sinnvollere Maßnahmen, aber es erfordert ja kaum Aufwand. Also für mich war es überhaupt kein Problem, das so einzumünden, weil ich es ohnehin meistens schreibe. Und man setzt zumindest ein kleines Zeichen, also regt vielleicht auch zum Umdenken an. Und ich höre ganz oft, dass Leute es stört, also das Schriftbild zumindest stört, wenn sie da diese Form sehen oder auch das Binnen-I. Aber zumindest stolpern sie dann halt darüber und denken vielleicht doch mal darüber nach, warum diese Form gewählt wurde und was an der anderen möglicherweise problematisch sein könnte.
Also eher dieses zum Denken anregen.
Ja, unter anderem.
Mhm, gut. Genau, lass uns mal auf die Kapitel zu sprechen kommen. Du beginnst mit einer, mit einem kurzen Exposé, wo du so ein bisschen das Thema darlegst und heranführst. Dann hast du eine Kurzanalyse von, ja, das sind gut ein Dutzend Spiele, ne?
Mhm.
Und dann hast du nochmal eine darauf folgende Detailanalyse von Zelda und Tomb Raider, die du dir so rausgepickt hast und wirklich nochmal genauer betrachtest. Dann hast du so ein Part mit Diskussion und Ausblick, also da geht's um Themen wie Sex in Games, wie wird es dargestellt, Nude Patches, gibt's eine kleine Diskussionskapitel und daran folgt ein Interview beziehungsweise Interviews mit mehreren Leuten, die alle sich zum Thema Gender und Spiele äußern. Entspricht das so ungefähr der Gliederung deiner Arbeit? Du hast jetzt schon gesagt, ein paar Unterschiede gibt es zum Buch. Oder war die Gliederung der Arbeit wirklich auch so und es sind nur kleinige Details geändert worden?
Letzteres. Also die Gliederung war schon fast genau so, wie sie jetzt geraten ist. Das, was ich gemacht habe, war, ich habe Inhalte ergänzt beziehungsweise einige rausgestrichen, weil zum Beispiel das Zelda-Kapitel ursprünglich noch umfangreicher war als jetzt und das einfach zu viel war. Und Interviews waren zum Beispiel ursprünglich nur die Hälfte von. Also ich habe im Wesentlichen einfach Inhalt hinzugefügt, aber die Struktur beibehalten. Nur das Kapitel über Sex war vorher nicht da und das ist komplett neu.
Also das ist quasi ein Bonuskapitel. Es gab es nur für die Pre-Order-Käufer, nicht für die Leute an der Uni, die es korrigiert haben.
Genau, genau.
Die haben den DLC mit Sex bekommen. Ja, sehr gut. Ja. Deswegen würde ich doch jetzt dir mal quasi das Mikro übergeben und sagen, stell du doch mal am besten einfach die Kernaussagen der einzelnen Kapitel kurz vor. Also um was geht's da? Wer jetzt irgendwie das Buch noch gar nicht irgendwie mal sich angeschaut hat, es gibt auf Amazon so, kann man einen Blick reinwerfen. Aber vielleicht kannst du trotzdem kurz zusammenfassen in 2, 3 Sätzen jeweils, um was es in diesen einzelnen Kapiteln geht.
Also zunächst war wichtig, dass ich weil es halt eine wissenschaftliche Arbeit ist, festzulegen, welche Methoden ich wähle und die Vorgehensweise zu schildern. Und dafür habe ich halt 3 Hypothesen festgelegt, mit denen ich mich dann weiterführend beschäftigt habe. Also zum Beispiel, dass sich parallel zu den emanzipatorischen Prozessen in der Gesellschaft auch die Videospiele weiterentwickelt haben, dass es dementsprechend weniger geschlechtsspezifische Stereotype gibt und dass Videospiele zu einer Gleichberechtigung in technikorientierten Berufen beitragen können. Und im Hinblick darauf habe ich dann halt diverse Spiele analysiert. Also voran geht ihm noch ein kurzes Kapitel über Geschlecht, über die Definition von Geschlecht, über eben diese Begriffe, die wir gerade geklärt haben, um auch Leuten, die damit keinen großartigen Umgang pflegen, noch einen kurzen Einblick darin zu geben. Und weiterführend zusammenzufassen, welche Erkenntnisse ich bei den Spielen gewonnen habe, ist halt ein bisschen schwierig. Das würde ich jetzt so nicht machen. Aber also ich habe mir halt einige Spiele angeschaut von den frühen 70er Jahren, also von Pong bis in die Gegenwart, um auch so einen historischen Überblick zu gewährleisten. Habe dann diese tiefen Analysen gemacht mit Zelda und Tomb Raider, das Kapitel über Sex ergänzt und im Anschluss folgen halt noch diese Interviews, dann noch Statistiken, was mir wichtig war, um aufzuzeigen, welche Zahlen eigentlich heutzutage dem Medium zugrunde liegen, also wie die Verkäufe aussehen und wie die Spielerschaft beschaffen ist. Und dann auch noch, dann folgt ein Glossar, das so das Fachjargon erläutert im Buch, eben für die Leute, die wiederum mit Videospielen nicht viel zu tun haben.
Da muss ich gestehen, das habe ich dann einfach übersprungen, weil ja, als ich dann am Ende angekommen war und dann das Glossar gefunden habe, habe ich so die ersten 2, 3 Begriffe gelesen und dann habe ich so quergeblättert und gemerkt, okay, die brauchst du dir jetzt nicht irgendwie zu Gemüte führen, weil du kennst die ganzen Begriffe. Aber klar, ist natürlich wichtig, gerade wahrscheinlich auch für einen Prüfer, wo man jetzt sagt, okay, der steckt nicht drin im Thema Games. Der weiß dann eben ganz oft nicht, was sich hinter den einzelnen Fachbegriffen verbirgt. Gerade dazu, weil es dann nochmal englische Begriffe sind, die man sich dann möglicherweise auch oft nicht herleiten kann. Und da ist es dann gerade wichtig. Und es gehört halt auch einfach zu einer wissenschaftlichen Arbeit dazu, dass man eben so Begriffe dann irgendwie klärt. Genau, lass uns doch mal ein bisschen ins Thema reingehen, weil was mir so ein bisschen bei dieser Kurzanalyse am Anfang von diesen Dutzend Spielen, da beschreibst du immer so, was da passiert und da sind dann zum Beispiel irgendwie aktuelle Spiele da auch drin, wie jetzt das ganz aktuelle Devil May Cry und so. Was mich so ein bisschen immer am an diesem Feminismus und was ja auch immer der Sarkisian vorgeworfen wird, ist so dieses Convenient Selection. Also das heißt, ich wähle mir halt ein Dutzend Spiele aus, analysiere die dementsprechend und stelle dann fest, dass meine These bestärkt und belegt wurde von diesen Spielen. Und dann kann man halt sagen, ja, naja, wenn du halt genau diese 12 Spiele auswählst, in denen das halt so blöd dargestellt ist, aber 100 andere unter den Tisch fallen lässt, dann ist natürlich deine These bestärkt, weil es halt convenient Preselection ist. Wie bist du da vorgegangen, um die Spiele rauszuwählen? Weil du hättest ja durchaus auch welche auswählen können, wo man sagt, ja, die sind irgendwie ganz anders.
Also mir war wichtig, eine breite Vielfalt abzubilden von Action-Adventures. Das ist ja der Genreschwerpunkt, den ich mir ausgesucht habe, notwendigerweise, weil es sonst einfach zu viel gewesen wäre. Und ich habe dann ausgewählt, besonders populäre Spiele, die aber möglichst unterschiedlich sind. Also zum Beispiel zwischen Pac-Man und God of War besteht ja ein riesiger Unterschied. Und der bildet dann aber ab, dass sich trotzdem gewisse Gemeinsamkeiten ergeben in der Geschlechterdarstellung oder so eine Entwicklung abzeichnen, historische. Und klar muss man natürlich dazu sagen, ich habe gefiltert, notwendigerweise. Und sicherlich spielte dann auch eine Rolle, dass ich mich bewusst für einige Titel entschieden habe. Aber dazu kann ich sagen, meine These wurde ja, wenn überhaupt, nur bedingt bestätigt. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht explizit selbst ausgesucht nach Spielen, die dem irgendwie zuträglich wären, dass ich am Ende sagen kann, hey, das ist tatsächlich so oder ist nicht so, sondern ich bin nach Popularität und nach Vielfalt gegangen.
Devil May Cry habe ich mir extra rausnotiert. Da schreibst du Cat als schwachen und passiven Part. Also Cat ist das die Hacker-Girl, ist sie, glaube ich, oder so. Oder sie macht Graffitis oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau in Erinnerung. Ja, ja. Aber auf jeden Fall, die hat man auch ganz oft in den Artworks und sowas gesehen. Und die beschreibst du als schwachen, passiven Part. Und als Beweis dafür führst du dann, und da hat es leider bei mir immer so ein bisschen ausgesetzt, Kommentare aus dem Game-One-Forum an als Beweis. Also da die Leute dann sagen, oh, das ist aber eine süße Maus oder sowas.
Und nee, da muss ich kurz intervenieren. Das war nicht das Game-One-Forum, das war die Redaktion. Also ich habe mir deren Videos dazu angeschaut. Also die haben, ich glaube, es war eine Stunde mit dazu gemacht. Und die beiden Spieler haben das tatsächlich gesagt. Ich glaube, es waren Wolf und Ian. Und denen schreibe ich da schon mehr Kompetenz zu als der Forenmitgliedschaft. Danach wäre ich nicht gegangen. Also die habe ich auch irgendwie an 2, 3 Stellen im Buch zitiert, aber natürlich mit dem entsprechenden kleinen Hinweis, dass das nicht so relevant ist. Und zu Cat sei gesagt, also zum einen beziehe ich mich auf den Anfang des Spiels ganz klar, sage ich auch dazu. Zum anderen ist sie in meinen Augen weniger schwach als fragil. Also das ist ein wichtiger Unterschied. Die ist halt, sie ist schon ein handelnder Charakter und spielt eine, wenn nicht zentrale, doch wichtigere Rolle im Spiel. Aber im Vergleich zum Protagonisten ist sie deutlich passiver und weniger präsent.
Okay, aber das ist doch der Rolle als Nebendarstellerin geschuldet. Also sie ist doch, ich habe sie zumindest relativ, und ich glaube, ich habe das damals sogar in dem Podcast gesagt, als sie ist eben nicht so das typische Arm-Candy, was der Held halt hat und am Ende dann irgendwie, was möglicherweise ein Love-Interest ist, was er dann am Ende erobert, als Belohnung bekommt für seine heldenreichen Taten, sondern sie ist schon sehr autonom und auch ein bisschen frech und sagt ihm schon an manchen Stellen auch, was er eigentlich für ein Arsch ist und was er für ein Chauvi-Trottel ist und lässt sich da von ihm auch nicht so, natürlich ist das immer eine Form des, wie nennt man das so, des flirtenden Teasens mit ihm, so, dass sie auch so ein bisschen die unnahbare Freche spielt, aber die hätte ich jetzt überhaupt nicht als irgendwie Negativbeispiel gesehen für eine schwache Frau.
Hätte ich auch dann wahrscheinlich nicht, wenn sie anders ausgesehen hätte. Also man muss eben auch immer betrachten, wie tritt eine Figur auf hinsichtlich ihrer Handlung und ihrer Visualisierung. Und bei Cat besteht nun das Problem, muss man tatsächlich sagen, dass sie extrem konventionell hübsch ist, sehr fragil, diesen unglaublich weiten Ausschnitt hat, auf dem halt auch immer wieder Bezug genommen wird, sei es von der Game One-Redaktion oder von anderen Leuten, die es spielen. Und sie diese knappe Kleidung trägt, also auch kurze Hosen und sowas. Und all das gibt halt ein Gesamtbild der etwas zurückhaltenderen Frau, die aber gleichzeitig tatsächlich Eye-Candy ist.
Und nochmal zurück zu dem, wenn das wirklich aus der Redaktion kam, dann war das mein Fehler, habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, das wären so Forenkommentare unter dem Artikel. Aber na klar, bei einem Redakteur, der das dann möglicherweise vorspielt für jemanden, da muss man dann halt auch einfach höhere Maßstäbe ansetzen und sagen, ja, die haben ja eine gewisse höhere Reichweite und auch, wenn man das immer so schwierig irgendwie, weil das gleich so die Moralkeule ist, aber die haben ja auch irgendwo eine Vorbildfunktion, weil sie halt viele junge Leute erreichen und wenn sie da dann halt so irgendwie Kommentare ablassen, dann merkt man sich da als möglicherweise jüngere Zuschauer auch einfach, gut, so ist das okay, wenn man so mit Frauen redet oder wenn man die so betrachtet, dann, wenn die bei Game One das so machen, in ihrem Video, dann kann ich das ja auch so machen und dann entstehen auch die einzelnen Kommentare. Gut, wir haben schon angesprochen, also Zelda und Tomb Raider waren deine zwei Hauptparts, die du dir rausgesucht hast. Zelda, den Teil fand ich super interessant, allein schon die ganze Historie auch so ein bisschen so nachzulesen, weil es wirklich auch wenn das natürlich nicht deine Absicht war oder dein Hauptaugenmerk in dem Kapitel, aber du auch schon eine Zelda-Historie drin hast mit, okay, wie haben sich die Spiele entwickelt, mal wurde der Hauptcharakter dann irgendwie stärker und dann gab's Sachen, wo der Hauptcharakter fast androgyn wirkt, wo man dann gar nicht mehr genau weiß, ob er eigentlich, also ob Link, beziehungsweise in manchen Spielen kann man dann sogar selber einen Namen für ihn festlegen, ob das Männlein oder Weiblein ist. Und beschreibst dann auch so, dass aber trotzdem dieses, der männliche Held, also wenn er nicht immer männlich ist, aber oft in vielen Fällen ist er dann eben ähnlich, muss immer die passive Prinzessin retten. Und die wird halt in ihrem Königreich dann in ihrem Schloss gefangen gehalten und er muss sie retten. Und das ist doch aber eigentlich ein klassisches Märchenschema. Also das Problem sind doch in dem Fall gar nicht die Spiele, sondern diese Märchenvorlagen, die da einfach nur zitiert werden.
Naja, aber sie werden ja zitiert. Also die Leute, die diese Spiele gemacht haben, haben sich ja bewusst dafür entschieden, Bezug zu nehmen auf diese klassischen Erzählstrukturen und die zu übernehmen. Also fast unverändert. Im Laufe der Zeit hat sich das ja ein bisschen gewandelt. Also Zelda wurde zumindest sporadisch etwas aktiver und durfte auch mal an Kämpfen mitwirken und hat eine tragendere Rolle gespielt. Aber im Wesentlichen blieb es eben bei dieser Rollenverteilung Held rettet Prinzessin. Und natürlich kann man sagen, dass das historische Vorbilder hatte, aber was spricht dagegen, etwas zu ändern? Also man kann von mir aus auch zitieren, aber dann möglicherweise Veränderungen einbringen. Also warum nicht mal einen Rollentausch? Oder eben doch aufzeigen, dass diese Rollenstrukturen nicht so starr sein müssen. Dass also auch die Prinzessin in Not vielleicht mal jemanden rettet. Also das ist etwas, was Leute ganz, ganz bewusst so gemacht haben und das werfe ich denen vor.
Du bringst als positives Beispiel bei Zelda den Volksstamm der Gerudos und zwar schreibst du als Zitat irgendwie, das ist ein ganzer Volksstamm von kriegerischen Frauen, die offenbar auch keinen männlichen Führer haben oder beziehungsweise wird das nicht so genau kommuniziert, sondern die sind eben selbstbewusste, starke, kämpferische Frauen.
Da schreibe ich aber schon, dass deren großer, großer kriegerischer Vorstand Ganondorf ist und deswegen das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Okay. Das findet Erwähnung. Also ich weiß, wie problematisch das ist. Also ist bei diesen Gerudos halt so, die tauchen ja in Ocarina of Time erstmals oder sogar nur da auf, da bin ich mir nicht sicher. Das Problem ist halt, es ist ein Volksstamm von Frauen, von sehr starken Frauen, die aber regiert werden von einem Mann, der, glaube ich, alle 100 Jahre geboren wird. Also es gibt sonst keine Männer, nur alle 100 Jahre kommt einer auf die Welt und der wird zum Stammesführer auserkoren. Und das ist dann in diesem Fall Ganondorf. Und dementsprechend muss man das natürlich schon kritisch sehen, dass dieser eine Mann, der auf die Welt geworfen wird, dann doch diesen ganzen Volksstamm kriegerischer Frauen regiert.
Also in dem Moment, wo es einen Mann gibt, ist sofort ein Patriarchat, weil ja. So nach dem Motto, nur weil er Mann ist, ja, qualifiziert ihn das sofort dazu, als Führungspersönlichkeit für diesen Stamm gesehen zu werden.
Also es ist wohl nicht ganz so, es wird so geschildert, ist aber wohl so, dass die Frauen, also dass zumindest ein weiblicher Vorstand existiert und auch Mitspracherecht hat und die dann eigentlich miteinander kommunizieren und den Stamm gemeinsam regieren müssen, aber das läuft in Ocarina of Time ja sagenhaft schief. Und also es ist ein interessanter Ansatz, aber einer, den man kritisch sehen muss.
Ich wollte aber jetzt einfach auf einen ganz anderen Aspekt zu sprechen kommen, weil nämlich die bei den Gerudos. Also auch wenn jetzt das alles mit den Männern dahinter möglicherweise steckt und die dann vielleicht doch gar nicht so ein autonomer Frauenkriegerstamm sind, was aber bei denen ja das Problem ist, die sind ja irgendwie der Inbegriff des vorurteilsbehafteten Judenbilds. Also wenn man sich die von der Optik anschaut, so die haben halt Hakennasen, irgendwie ledrige Haut, krauses Haar und sind halt so, werden so als raffgieriges Diebesvolk irgendwie dargestellt, die so ein bisschen ja eigenbrödlerisch sind und also das klingt ja fast oder die Optik von denen auch schaut ja fast aus wie so eine also wie so eine Zeichnung aus der NS-Zeit, so eine Propagandazeichnung, wo man dann sagt, also weiß ich nicht, selbst wenn das jetzt möglicherweise Frauen sind, sind die ja möglicherweise durch was ganz anderes sehr negativ dargestellt.
Interessant, das habe ich so ehrlich gesagt gar nicht wahrgenommen, als ich es damals gespielt habe. Ich würde das auch nicht hundertprozentig stützen. Also ich verstehe schon deinen Einwand und ja, diese Hakennase ist sehr, sehr präsent, aber da hätte ich jetzt nicht unbedingt diesen Bezug zum Judentum gesehen. Also den Einwand kann ich nicht ganz unterstützen. Also verstehen schon, dass man das so sieht und auch kritisch sieht, aber ob das jetzt tatsächlich so gedacht war, weiß ich nicht.
Ich weiß auch nicht, ob das so gedacht war. Ich glaube, möchte da auch überhaupt nicht Nintendo irgendwas Böses unterstellen oder schon gar nicht irgendwelche antisemitischen Tendenzen oder sowas, um Gottes Willen. Es wirkt halt nur so, an manchen Stellen wirken die halt ein bisschen arg klischeehaft. Gerade die Nintendo- und die Zelda-Figuren sind ja auch oft immer irgendwie so ihre eigenen Klischees, damit sie halt auch einfach leicht und verständlich sind. Das ist ja meistens das größte Problem bei Videospielen. Du musst irgendwie auch ein bisschen mit Klischees arbeiten, damit der Spieler sofort erkennt,
auf jeden Fall.
Das ist der Böse, das ist die arme Damsel in Distress, die gerettet werden muss, und das ist irgendwie der Durchtriebene. Also das heißt, da wird natürlich auch oft übertrieben oder die Charakterzüge werden absichtlich stärker dargestellt und klischeehaft dargestellt, damit man sofort erkennt, woran man ist.
Muss man aber auch sagen, bei Ocarina of Time, so revolutionär die Grafik damals erschien, war es halt einfachste Polygongrafik und dementsprechend auch die Vielfalt stilistischer Mittel extrem eingeschränkt. Also diese übertriebene Gesichtsphysiognomie sieht man halt bei den meisten Charakteren. Und es zeichnet sich schon ab, das kritisiere ich auch im Buch, dass die guten Charaktere tendenziell schöner und feingliedriger in Erscheinung treten. Und je eigenwilliger oder bösartiger die Figuren sind, desto deutlicher zeichnet sich das in ihrem Erscheinungsbild ab. Aber das hast du ja auch gerade erklärt, warum das so ist. Und solche Hakennasen finden sich halt bei diversen Charakteren, also nicht nur bei den Gerudos. Da kommt halt einiges zusammen, wie du das gerade beschrieben hast. Aber ich denke, das ist tatsächlich der grafischen Einfachheit und der Abstraktion eher geschuldet als einem tatsächlichen Fauxpas. In der Hinsicht.
Ein Zitat habe ich mir noch aufgeschrieben von Seite 83 und da schreibst du, angesichts dieser ungewöhnlich weitreichenden Identifikationsmöglichkeiten mit dem Protagonisten und des langsamen Abnabelungsprozesses der Prinzessin von ihrer etablierten Opferrolle lässt sich zusammenfassend feststellen, dass sich The Legend of Zelda zunehmend für männliche wie weibliche Spieler öffnet. Ob sich die Serie allerdings gänzlich von den durch sie mit begründeten Stereotypen Rollenbildern in modernen Videospielen lösen können, bleibt abzuwarten. Da ist ja die These drin, Frauen können Spiele nur genießen, wenn sie sich auch mit der Hauptcharakterfigur identifizieren können. Und das können sie nur, wenn es eine Frau ist.
Nee, nicht ganz. Also das könnte man so deuten, aber gemeint ist das so nicht, sondern worum es mir ging, ist dabei eher eine Identifikationsfigur oder mehrere Identifikationsfiguren zu bieten, die keine eindeutigen Geschlechterrollen präsentieren. Also das Problem ist halt bei Zelda, dass sie ein feminines Ideal vorlebt der Passivität. Und Link ist nun mal tatsächlich ein Mann. Also das Gute ist bei Zelda, Das wird nicht unbedingt so sehr nach außen gekehrt. Also wie du schon sagtest, kann man den individuell benennen. Und der Charakter ist ja bis heute stumm. Das wird oft kritisiert, sorgt aber dafür, dass man sich wahrscheinlich, ob Frau oder Mann, sehr gut mit dem identifizieren kann. Das habe ich halt früher auch festgestellt. Mir hat das gar keine großen Schwierigkeiten bereitet, mich in seine Rolle zu versetzen. Deswegen muss ich dazu sagen, vielleicht ist dieser Absatz nicht ganz optimal formuliert. Worum es mir geht, ist, Leute gleichermaßen anzusprechen und ihnen Rollenbilder zu vermitteln, die sie nicht in eine Nische drängen, aufgrund ihres Geschlechts.
Okay, aber also das heißt, aber trotzdem bleibt ja irgendwie diese Kernthese so bestehen, dass man sich irgendwie mit einem Charakter identifizieren können muss, um das Spiel zu genießen. Und das geht für beide Geschlechter offenbar ja auch nur, wenn das irgendwie geschlechtsneutral gemacht ist, oder? Also, weil was spricht denn dagegen, sich mit als Mann oder Frau einfach mit einem Spielcharakter des größten Muskelprotzes zu identifizieren?
Ich denke schon, dass das möglich ist, aber eingegrenzt, weil nun mal Frauen und Männer auch heutzutage immer noch sehr unterschiedliche Fähigkeiten oder Wahrnehmung vermittelt werden. Also die Erziehung fällt ja sehr unterschiedlich aus und deswegen stelle ich mir zumindest vor, dass es für Frauen schwieriger ist, sich in diesen klassischen muskelbepackten Helden zu versetzen, als für einen Mann, der dem Ideal wahrscheinlich auch nicht entspricht, dem aber eher vermittelt wird, diese Position bekleiden zu können. Also ich glaube nicht, dass es Leute davon abhält, Spiele grundsätzlich genießen zu können. Das ist aber eine Art Identifikationssperre in dem Sinne ist, dass man sich nicht komplett in diese Figur hineinversetzen kann.
Apropos in Figur hineinversetzen, können wir mal elegant überleiten zum nächsten Kapitel, und zwar Tomb Raider. Was ich höchst interessant fand, weil ich dachte, ja gut, Tomb Raider wählt man natürlich deswegen aus, weil man dann sagt, ach guck mal, das ist die Frau mit den dicken Brüsten. Und das ist natürlich ganz klar auf ein männliches, voyeuristisches Publikum designt worden. Und war dann völlig überrascht von dem Kapitel, weil das da nämlich überhaupt nicht so klingt und auch im Fazit dann am Ende überhaupt nicht so rauskommt. Nämlich, da lese ich jetzt auch wieder ein Zitat vor, Seite 92, wenn sich auch über ihre Visualisierung vortrefflich streiten lässt, tritt Lara Croft als starke und eigenständige Frauenfigur in Erscheinung, die eine Identifikation fernab tradierter Rollenbilder ermöglicht. Das ist ja total interessant, dass man auf einmal Lara Croft, die so als Inbegriff des für männliche Spieler designten Sexobjekts gilt, auf einmal so ein positives Bild attestiert in deinem Buch.
Also darüber, das führe ich da auch aus, haben sich ja seit Erscheinen des ersten Spiels Menschen über alle Maßen gestritten, ob das so sein kann, eben weil die Figur ja doch im Hinblick auf die männliche Spielerschaft konzipiert wurde, was ihr Äußeres betrifft. Also diese überzeichnete Geschlechtlichkeit vor allem. Was ich interessant finde, ist, dass die Figur selbst ja wirklich sehr eigenständig ist. Also sie ist halt schon ein interessantes Rollenvorbild, weil sie eigenständig handelt, unabhängig von anderen Menschen und auch männlichen Mitmenschen. Sie unglaublich abenteuerlustig ist, Waffen benutzen kann, Fahrzeuge, alles mögliche. Also eigentlich diesem feministischen Ideal entspricht, aber in diesem überzeichneten Körper steckt. Also sie ist so ein schizophrenes Bild sozusagen. Also man kann halt wirklich nicht eindeutig sagen, ob sie ein gutes Rollenvorbild wäre oder nicht. Aber ich finde es auch schwierig, sie als Sexobjekt abzutun und die positiven Eigenschaften gewiss nicht zu übersehen.
Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass drin stand, ja, für Männer, also dass der Vorteil von Lara Croft ist, dass sie eben unterschiedlich interpretiert werden kann. Also es liegt quasi im Auge des Betrachters, was man in ihr sieht oder was man in sie reinliest. Und für Männer ist sie möglicherweise einfach das Sexobjekt, was man gerne anschaut. Und für Frauen ist es einfach das Ausleben einer Gewaltfantasie, dass man sagt, ja, das ist auch eine Frau, aber es ist eine starke Frau und die ballert halt hier rum und die lässt sich auch von den Söldnern nichts erklären oder irgendwie lässt sich da nicht unterbuttern von denen, sondern wehrt sich halt gegen die, zu notfalls auch mit Waffengewalt. Also das ist eben, dass sie auch Projektionsfläche bietet für Frauen, um Gewaltfantasien auszuleben. Was ganz interessant ist, weil man ja immer, und dadurch schließt sich jetzt ja auch der Kreis zu diesem ganzen Gender, was wird uns anerzogen von der Gesellschaft, was ist irgendwie eigentlich nur sozial aufoktroyiert, dass auch Frauen offenbar Gewaltfantasien ausleben wollen, was man ja eigentlich immer so als kriegerischen männlichen Akt sieht, ne?
Ja, genau. Also das Problematische an Lara Croft ist eben doch, dass sie diese Eigenschaften aufweist und sie ein Rollenvorbild sein kann, aber als Sexobjekt auch konzipiert wurde. Also deswegen bin ich mir selbst immer noch unschlüssig, was ich von ihr halten soll. Ich glaube, dass die ihre Ausgestaltung ein Problem darstellt, tatsächlich auch bis heute, dass sie eben konventionell schön ist und mit diesen sexuellen Reizen hausieren geht, aber dass sie tatsächlich vielen, vielen Frauen wahrscheinlich dazu gedient hat, mal die Waffen sprechen zu lassen und deswegen sehr, sehr interessant war für viele Spielerinnen.
Anderes positives Beispiel, was du auch in dem Buch ja oft bringst, ist Mass Effect, also siehe Femshep und so. Also das heißt, jeder hat die Möglichkeit, einfach Mann oder Frau auszuwählen, hat auch keine Nachteile. Also im Sinne von, für Männer ist es mit männlicher Stimme synchronisiert und für Frauen, also wenn man den weiblichen Charakter wählt, gibt es eine weibliche Stimme. Also oft ist ja dann das Problem, ja, man kann es zwar ändern, aber dann ist es halt nicht richtig synchronisiert oder so. Du hast am Ende auch so ein paar Zahlen da irgendwie genannt. Weißt du da genaueres, ob Frauen wirklich mehr den Femshep gewählt haben und Männer den männlichen? Oder ist das bunt gemischt? Oder ist es sogar invertiert? Also das heißt, Männer wollen sogar gerne mit Frauencharakter spielen?
Also explizite Statistiken habe ich dazu leider nicht gefunden, wohl aber von sehr vielen Männern gelesen, dass sie Femshep gespielt haben. Also ich habe dann, weil es keine Zahlen gab, recherchiert in diversen Foren oder auch bei Rezensionen und dergleichen, wer was gespielt hat. Und es waren doch erstaunlich viele Männer, die diese Femshep spielen wollten. In vielen Fällen meinten sie dann auch, dass sie die Synchronstimme überzeugt hat. Also sowohl die Figur an sich, aber eben auch die sehr gelungene Synchronisation.
Jennifer Hale.
Genau. Ja. Aber insgesamt waren es wohl nur 18% der Spieler und Spielerinnen, die sich für Femshep entschieden haben. Also ein relativ geringer Prozentsatz.
Okay.
Was auch daran, ich hab auch mit ihr gespielt. Genau. Okay. Also was aber daran lag oder darauf zurückzuführen ist potenziell, dass wenig Werbung betrieben wurde mit ihr. Also auf dem Cover sah man halt ausschließlich den Male Shepard. Und auch auf den meisten Werbeanzeigen und Femshep wurde sehr zurückhaltend beworben, wenn überhaupt. Und dementsprechend wurde man zwar auf sie aufmerksam, wenn man das Spiel dann gestartet hat und auswählen konnte, aber vorher eben nicht.
Stimmt, ja, jetzt wo du, also das stand auch im Buch drin, aber auch jetzt, wo du es nochmal ansprichst, dass eigentlich immer der männliche Shepard als so Galionsfigur und auf allen Artworks und sowas ist der zu sehen. Und der Femshep war nie irgendwie groß Teil der Diskussion um das Spiel. Also war immer so, ja, ist halt so eine Funktion, die haben wir auch noch mit eingebaut, aber es wurde nie offensiv damit beworben. Siehst du das auch als Zeichen, dass irgendwie das Problem möglicherweise immer noch ist, dass Games einfach immer noch an ein männliches Publikum beworben werden? Und als Anschlussfrage, ist das einfach, dass diese klassischen Publisher einfach in ihren verkrusteten Werbe- und Zielgruppenanalysen drin sind, die aber gar nicht mehr so existieren?
Beides spielt auf jeden Fall eine gewichtige Rolle. Also man hört ja immer wieder, dass Publisher sagen, weibliche Hauptfiguren seien nicht zu vermarkten. Also das war zuletzt bei Remember Me zum Beispiel der Fall, dass das Spiel ja erst gar nicht erscheinen sollte. Also dass es auf jeden Fall Probleme mit der Finanzierung gab, weil es hieß, eine weibliche Hauptfigur würde niemanden interessieren. Oder bei Bioshock Infinite zum Beispiel war Elizabeth halt kaum zu sehen. Und bei Last of Us Ellie einfach auf dem hinteren Teil des Covers abgebildet, obwohl sie eine genauso wichtige Rolle spielt wie der männliche Hauptdarsteller. Und es zeichnet sich schon generell ab, dass Frauen immer noch, also im Spiel eine Minderheit, Rolle bekleiden, dass ihnen nicht zugetraut wird, Menschen anzusprechen, eben weil diese Wahrnehmung vorherrscht, dass die Spielerschaft immer noch vorwiegend männlich und heterosexuell sei. Und genau dadurch wird aber dieses Problem erhalten. Also wenn es halt noch besteht, wenn die Spielerschaft wirklich noch überwiegend männlich sein sollte, zumindest in diesem AAA-Bereich, dann wird sich ja nichts ändern, wenn man an der Werbung nichts ändert. Wenn man immer die gleichen Leute anspricht, dann bleibt die Spielerschaft halt genauso beschaffen.
Das klassische Henne-Ei-Problem, dass genau. Die Publisher sagen halt, ja, guck mal, die Spiele laufen halt nicht mit weiblichen Hauptcharakteren, weil wir haben halt ein männliches Publikum, also müssen wir auch fett mit Explosionen und Muskelprotzen werben, weil das halt Männer anspricht. Deswegen werden Frauen möglicherweise abgeschreckt von den Spielen und so verstärkt sich der Teufelskreislauf, weil dann Frauen diese Spiele gar nicht erst in Betracht ziehen zum Kaufen und dann können die Publisher wieder sagen, ja guck mal, kaufen ja keine Frauen.
Ja, und so bleibt halt auch dieses Klischee erhalten, dass Frauen keine Videospiele spielen. Oder wenn sie spielen, dann Browser-Games oder Puzzlespiele auf ihrem Mobiltelefon.
Pferde- also, und Modesimulation.
Ja, ja, genau. Also das hält sich halt beharrlich bis heute. Ich habe das auch immer wieder erlebt, dass wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, dass ich Videospiele spiele, die als erstes darauf kamen und auch in Internetforen zum Beispiel immer wieder genau das runtergebetet wurde. Ach, ich kenne selbst keine Frauen, die spielen, die kann es gar nicht geben. Und wenn sie spielen, dann wahrscheinlich sowas. Und also selbst wenn es so wäre, wäre es halt, finde ich, schon an der Zeit, was zu ändern und die Branche zu öffnen für Leute, die einfach potenziell interessiert sind an Spielen, unabhängig von ihrem Geschlecht.
Mhm. Gut, genau. Und der letzte Teil des Buches sind die Interviews, die wir schon angesprochen haben. Also da hast du so, ich nenne sie jetzt mal die Usual Suspects der Gender-Diskussion im deutschen Blockraum. Also der Joe Köhler ist mit dabei, der Anjin ist dabei, der ja auch ganz oft sich da irgendwie zu solchen Themen äußert, und die Helga Hansen. Und wie hast du die Leute ausgewählt? Weil du die ja eigentlich relativ, also die Interviews sind eigentlich unkommentiert. Die hast du einfach am Ende so, die fühlen sich ein bisschen an, so wie so ein Anhang, der mit drin ist. Mhm. Hast du die Interviews zuerst geführt, also quasi erst qualitative Interviews geführt, um auf deine Agendasetzung oder deine Themensetzung irgendwie zu kommen? Oder hast du die dann erst im Nachhinein geführt, als du eigentlich dein Buch oder beziehungsweise deine Abschlussarbeit schon fertig hattest?
Parallel tatsächlich, notwendigerweise, weil der Zeitraum war ja auch überschaubar, den ich zur Verfügung hatte für die Arbeit. Deswegen habe ich dann diese Interviews zeitgleich geführt, also Leute gesucht, und das ergab sich auf verschiedenen Wege, wie ich die dann gefunden habe. Habe dann Interviewfragen speziell auf sie zugeschnitten und ihnen die zukommen lassen, und dann haben sie die schriftlich beantwortet. Also das lief halt alles zeitgleich, und ich habe eigentlich auch noch viel, viel mehr Menschen angefragt, unter anderem auch eine Frau, die Spiele für Mädchen macht, also explizit sogenannte. Die hat mir eigentlich auch zugesagt, mir die Antworten zukommen zu lassen, ist leider nicht passiert. Also das wäre mir noch wichtig gewesen, das einzubeziehen, weil mich die Antworten sehr, sehr interessiert hätten von ihrer Seite. Aber leider ist das ausgeblieben. Und ja, die 6 Personen, die jetzt da zu finden sind, die haben sich bereit erklärt, mir unter die Arme zu greifen und die Fragen beantwortet, wofür ich denn sehr dankbar bin.
Okay, war das denn ein wichtiger Teil für deine, also im Sinne von Teil der Benotung, dass es irgendwie auf jeden Fall als methodischer Teil auch drin sein musste, dass du Interviews führst?
Gar nicht. Also es gab sowieso in der Hinsicht fast keine Vorgaben, was auch der Tatsache geschuldet war, dass ich halt Design studiert habe. Also da gibt's relativ wenige theoretische Arbeiten und dementsprechend kaum Formvorgaben. Und ich wollte das selbst, um noch andere Blickwinkel einzubeziehen, weil ich wusste, ich bin natürlich auch vorbelastet und ich habe sicherlich eine, wenn auch nicht unumstößliche, trotzdem bereits halb gefestigte Meinung zum Thema und wollte halt wissen, wie andere Leute das sehen und dann noch mehrere Meinungen anbieten für andere.
Und Leute. Die Fotos sind, beziehungsweise die Zeichnungen sind super toll. Also Dankeschön. Das lockert das Buch sehr schön auf, und also zu jedem Interviewgast hast du am Anfang, bevor seinem Interview, ist ein Porträtfoto von ihm, was du abgezeichnet hast, und daraus merkt man ja auch, dass es eher, also dass der Designaspekt da auch nochmal sehr wichtig ist bei deinem Buch. Und du hast ja auch das Cover selber gestaltet, wo ja auch der männliche und der weibliche Shepard so mit so Two-Face-mäßig das Gesicht in der Mitte so zerteilt drauf sind, und das hast du wirklich alles selber dann in Handarbeit gemacht.
Genau, also ursprünglich war es sogar noch viel, viel mehr Bildmaterial, also ein wesentlicher Bestandteil der eigentlichen Arbeit waren noch Zeichnungen, auf denen ich die Geschlechter der dargestellten Personen vertauscht habe, also zum Beispiel Duke Nukem, der dann plötzlich weiblich ist. Aber da bestand das Problem, dass ich die Bildnutzungsrechte nicht bekommen habe. Also ich habe mich ganz, ganz intensiv darum bemüht, die Publisher zu kontaktieren und darum zu bitten, dass die mir diese Druckgenehmigung erteilen. Aber leider hat sich außer wer war das nochmal? Jetzt komme ich nicht auf den Publisher. Aber auf jeden Fall außer einem keiner zurückgemeldet. Und deswegen musste ich leider alles Bildmaterial wieder entfernen.
Ja, das ist schade. Du hättest auch nicht irgendwie dann vielleicht noch in deinen Blog stellen können oder sowas, weil es ist ja im Prinzip, es ist ja eine Form des Zitats. Also das heißt, du hast ja was genommen, eine öffentlich zugängliche Popkulturvorlage, und hast die ja selber abgewandelt, und das ist ja erlaubt. Also zum Beispiel Musikcover sind ja auch erlaubt im Rahmen. Das heißt, wenn du da irgendwie als Künstler dagegen angehen willst, kannst du das nicht immer machen, weil es ist einfach erlaubt, dass man Lieder in gewissen Rahmen covert und so.
Also in meinem Blog sind die Bilder zu sehen. Die kann man sich dann gerne da anschauen. Aber beim Druck wollte ich das Risiko nicht eingehen. Also bei Nintendo hatte ich zum Beispiel auch das Problem, dass rechtliche Schritte allein bei der Benennung der Figuren, Spielnamen und Konsolennamen angedroht wurden. Also nicht explizit als Drohung ausgesprochen, aber schon unterschwellig mitschwingend. Das heißt, da bin ich ein gewisses Risiko eingegangen. Bei den Bildern wollte ich das dann so nicht machen. Also das ist zwar schade, dass das entfallen musste, war mir dann aber das Risiko nicht wert. Und deswegen, also schaut euch die Bilder gerne in meinem Blog an. Den können wir ja noch verlinken. Und im Buch sind die aber nicht vorhanden.
Ja, genau. Also wir verlinken das im Blogpost, der Link zu den Bildern. Aber das ist ja jetzt krass, das überrascht mich ja. Also das heißt, du darfst nicht mal schreiben, ja, der Nintendo GameCube und das Zelda-Spiel, was für das erschienen ist, das wertet Nintendo schon als Copyright-Verletzung, oder was?
Genau. Also ich habe mich extra nochmal kundig gemacht, habe mit einem Anwalt telefoniert, über das Thema gesprochen. Er meinte, ich muss mir da keine Gedanken machen. Aber explizit ausschließen kann man natürlich nicht, dass da rechtliche Schritte unternommen werden. Ich denke, Nintendo hat da keine große Handhabe, aber tatsächlich gibt es diese prophylaktische Drohung, diese Antwort, dass man eigentlich nichts benutzen darf, was geschützt ist. Und das sind jegliche Nintendo-Inhalte.
Okay, ja, das ist ja echt Scumbag Nintendo, weil also dass man wirklich nicht mal in einem Buch irgendwas drüber schreiben darf, das finde ich dann schon eine krasse Sache. Ob sie dann natürlich wirklich an der Stelle auch wirklich gegen dich vorgegangen wären, ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema, aber wahrscheinlich hat die Rechtsabteilung einfach so eine Standardantwort, wo sie dann genau das rausfeuern und erstmal drohen, so nach dem Motto, vielleicht schreckt das schon mal 50% der größten Probleme einfach ab, wenn wir einfach nur mal eine leere Drohung aussprechen, unabhängig davon, ob wir die dann wirklich auch juristisch durchsetzen können.
Ja, also es gibt halt keine explizite Handhabe gegen wissenschaftliche Arbeiten, beziehungsweise solche, die sich klar vom eigentlichen Publisher oder von Urheberbesitzer distanzieren. Also wenn klar ist, man steht in keiner Beziehung zu dieser Entität und nutzt diese Inhalte nicht kommerziell, also explizit kommerziell, um da jetzt irgendwie Geld mit zu verdienen, dann ist das wohl in Ordnung, meinte zumindest der Anwalt zu mir.
Der muss es ja wissen.
Ich hoffe.
Gut, was willst du denn mit deinem Buch bezwecken? Also hast du dir da irgendwie Ziele gesetzt, die du gern erreichen willst? Oder man hat ja immer irgendwie so einen Gedanken, den man mit sich führt, wenn man irgendwas verfasst. Was soll da passieren im Idealfall?
Also im Moment wünsche ich mir eigentlich nichts weiter, als dass die Aufmerksamkeit für das Thema geweckt wird. Also dass Leute vielleicht doch bemerken, dass Probleme bestehen und in Zukunft mit offeneren Augen Spiele spielen oder auch konzipieren, was noch viel, viel besser wäre, weil es spricht grundsätzlich ja nichts gegen diese Stereotypen, die benutzt werden, aber es fehlt an Vielfalt. Und wenn auf lange Sicht vielleicht erreicht werden kann, dass diese Vielfalt wächst, also dass Gegenentwürfe vorgestellt werden, dann wäre das Ideal.
Gab es denn irgendwie Reaktionen? Also wir wollen ja mal nicht hoffen, dass der bekannte, berüchtigte Sarkeesian-Shitstorm auf dich niedergegangen ist. Aber hast du irgendwie Reaktionen bekommen? Also du warst ja auch schon beim Indie-Fresse-Podcast mit dem Thema. Ist da irgendwas passiert? Haben die Leute dir Mails geschrieben oder haben irgendwie sich zu dem Thema geäußert?
Es gab einige Rückmeldungen, also sowohl per E-Mail als auch persönlich. Was mich am meisten überrascht hat, ich war kürzlich bei der Retro-Börse in Oberhausen. Da wurde ich eingeladen zu einem Vortrag, also um den zu halten. Und da war ich mir nicht sicher, wie die Reaktionen ausfallen würden, weil ja nun sehr altes Spielgut da verkauft und präsentiert wird und die Leute ja gerade diesen Stereotypen in besonderem Maße ausgesetzt werden. Also das waren die Geschichten halt noch viel, viel einfacher in den 80er, 90er Jahren. Die Grafiken entsprechend, die Rollenbilder viel, viel starrer, zumindest potenziell. Und ich hätte tatsächlich gedacht, dass ich da möglicherweise zumindest durchwachsene Reaktionen bekommen würde. Tatsächlich war das Interesse aber sehr, sehr groß und die Leute haben sich auch wirklich für das Buch interessiert und wollten mit mir unbedingt über dieses Thema sprechen. Das hat mich sehr gefreut und da sind auch sehr interessante Erkenntnisse bei rumgekommen.
Mag das vielleicht einfach daran liegen, dass auf dieser Retro-Börse eher ja Spieler älteren Semesters sind, die einfach schon ein bisschen gesetzter sind, sage ich mal, und sich möglicherweise eher ja mit dem Thema beschäftigen oder sagen müssen, hey, ich muss jetzt nicht mehr irgendwie jemanden eine Hate-Mail schreiben, nur weil er irgendwie mir mein Game verbieten will oder sowas. Also, dass die Leute da einfach schon mal einen Tick gelassener sind.
Ah, ich glaube, dass kein direkter Zusammenhang zum Alter besteht. Also es herrscht ja immer dieses Klischee-Denken vom pubertierenden Jugendlichen. Also Groll im Intro gibt es sicherlich auch, mag auch einen großen Teil ausmachen, aber ich denke nicht, dass Leute mit dem Alter automatisch weiser und reflektierter werden. Also man muss ja schon ein bisschen daran arbeiten, dass man solche Aspekte wahrnimmt und dann also sich nicht direkt angegriffen fühlt, wenn jemand das eigene Weltbild möglicherweise hinterfragt oder die eigenen Vorlieben in Form dieser Spiele und sich darauf einlässt. Das rechne ich den Leuten schon hoch an. Ich glaube, das hängt nicht nur mit dem Alter zusammen.
Mhm. Gut, ja, eine Schlussfrage, um die Klammer quasi zu schließen, beziehungsweise bevor wir dazu kommen, noch zum letzten Aspekt, wollte ich noch ganz kurz selber was sagen. Es ist jetzt, auch wenn es ein wissenschaftliches Buch ist, nicht extrem schwer zu lesen. Also, dass man da sagt, okay, ach, da muss man ja irgendwie studiert haben oder das ist so ein komplexes Deutsch mit Schachtelsätzen. Du hast, und ich spreche da jetzt einfach mal für dich, glaube ich, schon versucht, auch das lesbar zu halten und nicht sich völlig in hochwissenschaftlichen, geistigen Ergüssen zu ergehen, dass man sagt, am Ende kann das dann eigentlich nur noch der Prof lesen, aber nicht mehr der normale, interessierte Mensch, der sich in das Thema gern reinarbeiten will.
Auf jeden Fall, das war mir echt wichtig, weil ich halt gemerkt habe während der Recherchephase, dass es relativ viele Fachpublikationen zum Thema gibt, die sich aber immer nur um sich selbst drehen. Also da wird dann untereinander zitiert aus der anderen Studie oder der anderen Fachpublikation und man bestätigt sich ständig gegenseitig, aber es dringt nichts nach außen. Also das ist ja das große Problem von Akademikerseite generell, dass viele Leute überhaupt keinen Bezug dazu haben, weil ihnen schon diese Sprachhürde das Verständnis komplett erschwert. Und ich wollte auf jeden Fall gewährleisten, dass zumindest Leute, die die Motivation aufbringen, das Buch auch verstehen können. Also nicht nur hinsichtlich der Formulierung, sondern eben auch durch dieses Einführungskapitel ins Geschlecht und das Glossar, also dass das Verständnis dadurch signifikant erleichtert wird, weil ich ja auch eine große Zahl von Menschen unterschiedlichster Bildungsherkunft ansprechen will.
Aber, und jetzt komme ich zu dem Aspekt, dem letzten Aspekt, den ich ansprechen wollte und der Klammer zum Anfang, das kostet, wenn man es auf Amazon bestellt, fast 80 Euro.
Ja.
Warum ist das so teuer? Also ich weiß gerade bei wissenschaftlichen Büchern, die sind oft so teuer, weil die halt einfach für, ja, die werden halt für ein kleines Publikum gemacht und möglicherweise nur in irgendwie ein paar Bibliotheken gestellt, Unibibliotheken und irgendwelche Fachbibliotheken, aber die sind nicht dafür gedacht, dass sie eben ja einen großen kommerziellen Absatz finden. Aber bei deinem Buch hätte ich mir jetzt ja schon vorstellen können, ach, ja, das würde sicherlich ein paar Leute interessieren, aber die sind doch dann abgeschreckt durch so einen hohen Preis.
Ja, das ist ein großes Problem. Ich habe dann nochmal Rücksprache mit dem Verlag gehalten, weil zugegebenermaßen, ich habe mich im Vorfeld nicht erkundigt, wie teuer das Buch letztendlich sein würde. Es war so mein eigener Fehler. Und das Problem ist folgendes. Es ist halt ein sehr kleiner Verlag und der muss natürlich zusehen, dass er sich nicht in Unkosten stürzt. Das heißt, wie alle anderen Verlage, die ich kontaktiert habe auch, hat der von mir eingefordert, dass ich einen Druckkostenzuschuss selbst leiste. Also das ist tatsächlich üblich bei diesen kleinen Verlagen, dass man selbst auch Geld zuschießen muss, damit das Werk überhaupt gedruckt wird. Und das war relativ niedrig bei diesem Verlag. Verlag Dr. Kovacs heißt der. Aber im Umkehrschluss müssen die halt ihre Kosten wiederum decken dadurch, dass sie den Preis höher ansetzen. Also ich hatte das Glück, dass ich mich nicht finanziell ruinieren musste, um dieses Buch überhaupt zu veröffentlichen. Aber es bedeutet jetzt leider, dass das Buch teurer ist dadurch. Andererseits muss man aber sagen, ich habe mich nochmal groß schlau gemacht, was vergleichbare Publikationen kosten würden. Der Preis ist tatsächlich in den meisten Fällen ähnlich.
Ja, weil es halt wissenschaftliche Bücher sind, genau, die dann eben so Spezialverlage rausbringen und die dann wirklich auch nur für Unibibliotheken und sowas gedacht sind. Hast du jetzt schon irgendwie, kannst du was sagen? Also im Sinne von, bist du jetzt noch im roten Bereich oder hast du zumindest die Anfangskosten schon wieder eingespielt oder wo liegst du da gerade?
Ich kann noch gar nichts dazu sagen, weil ich die Abrechnung tatsächlich erst zum Ende des Jahres bekommen werde. Also es wird übers Jahr hinweg gesammelt und dann zum Schluss wird mir mitgeteilt, wie viele Exemplare verkauft wurden oder eben nicht. Und deswegen, selbst wenn ich wollte, könnte ich es leider noch gar nicht kundtun. Ich bin sehr gespannt.
Ja, wir sind auch sehr gespannt und wir drücken dir natürlich und ich besonders die Daumen, dass du zumindest nicht draufgezahlt hast.
Dankeschön.
Man sagt, klar, das Buch hat ja auch für dich irgendwie, das hat man jetzt herausgehört, irgend so einen ideellen Wert und dir ist es eher wichtig, dass die Leute auf das Thema aufmerksam werden und sich mal Gedanken drüber machen und es ist dir jetzt irgendwie weniger wichtig, damit irgendwie groß Geld zu verdienen, aber zumindest plus minus null sollte man ja rauskommen. Und
das wäre schon ganz gut, aber ich muss tatsächlich dazu sagen, es ist mir fast egal. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich Geld dafür bekommen würde, aber mir ist nur wichtig, das Buch zu vertreiben. Also es war halt meine ursprüngliche Motivation, es nicht in der Schublade vergammeln zu lassen. Auch weil ich sehr viel Zeit investiert habe und weil mir das Thema zu wichtig ist. Und wenn Leute das jetzt lesen, dann reicht mir das fast schon. Also super, wenn ich dann nicht hochverschuldet aus der Sache rausgehe. Aber lest es einfach und das ist mir das Wichtigste.
Und jetzt war es ja deine Abschlussarbeit. Weißt du denn schon jetzt, was du machst? Wie geht's weiter beruflich? Keine Ahnung, Dissertation oder?
Ich bin noch nicht sicher, ob ich weiter studieren werde. Habe zwischendurch damit geliebäugelt, Game Design zu studieren im Master. Potenziell in Köln, aber bin da noch unschlüssig. Im Moment bin ich freischaffend aktiv als Illustratorin tatsächlich. Also ich befasse mich weiter mit dem Thema im privaten Rahmen und halte halt ab und zu mal Vorträge, aber hauptberuflich mache ich bunte Bilder.
Das ist ja auch was. Gut, Nina, dann danke ich dir, dass du dir dann doch so lange Zeit genommen hast. Jetzt schon fast bei 50 Minuten.
Oh, so viel zu dem Vorsatz.
Ja, wir haben uns am Anfang vorgenommen, dass wir eigentlich nur 20 Minuten machen, weil wir jetzt auch die Laune und die Nerven der Hörer nicht überstrapazieren wollten. Aber es war dann doch irgendwie zu interessant, als dass ich jetzt vorher hätte abbrechen wollen. Und
umso besser.
Genau. Gut, also Link zu deinem Blog mit den ganzen Bildern, Link zu dem Buch auf Amazon, wo man es bestellen kann, findet man alles im Blogpost. Nina, ich danke dir und wünsche dir viel Erfolg und drück beim weiteren beruflichen und privaten und drücke dir die Daumen, dass du tatsächlich zumindest plus minus null rausgehst oder im Idealfall sogar ein paar Cent noch am Ende übrig bleiben von diesem Buch.
Das wäre schön. Vielen, vielen Dank.
Alles klar. Ciao.
Tschüss. Ah, stopp. Wir haben noch was vergessen, und zwar das Gewinnspiel.
Oh, stimmt, ja.
Besprochen.
Ups, ja, habe ich extra, hier habe ich mir sogar aufnotiert, aber wir haben auch im Vorgespräch noch drüber gesprochen. Ich habe es auch fast vergessen. Aber gut, dass du noch dran gedacht hast. Nina, wir verlosen drei Ausgaben dieses Buches. Was müssen die Hörer dafür machen, wenn sie da dran kommen würden?
Schickt uns unsere oder eure schönsten Gender-Swaps. Also es gibt ja zum Beispiel Spiele, Bilder und dergleichen, wo die Geschlechterrollen von etablierten Spielecharakteren vertauscht werden. Ihr könnt natürlich auch gerne selbst was machen. Auf jeden Fall sucht Material und das schönste Exemplar postet einfach in den Kommentarbereich und vielleicht bekommt ihr dann eins der drei Bücher.
So läuft das. Dann entschuldige ich mich jetzt nochmal, dass ich das vergessen habe und ja, vielen Dank, dass du drei Bücher zur Verfügung stellst.
Gerne, gerne.
Werden sich drei Hörer sicherlich freuen. Und dann nochmal ein zweites Mal tschüss und bis zum nächsten Mal.
Adieu.